Wir sind ja in der Reihe Blüh auf, wir haben es gehört und wir stellen uns die Frage, was tut uns Menschen gut? Was lässt uns in unserem Menschsein aufblühen? Um diese Frage geht es. Und wir haben uns bisher zwei Aufblühprinzipien angeschaut. Das eine war Ruhe, das zweite war Freundschaft. Und wer die Predigten verpasst hat, der darf sie gerne im Internet nachhören. Dort kann man das nochmal hören. Heute schauen wir uns das dritte Aufblühprinzip an. Und du hast es schon angedeutet, Sabine, es ist einerseits ein sehr herausforderndes Thema, aber am Ende ist es zugleich zutiefst befreiend. Beides kommt hier in diesem Thema Versöhnung zusammen. Und dazu schauen wir uns heute eine der bekanntesten Geschichten der Bibel an. Und ihr werdet gleich merken, um welche Geschichte es geht. Eines Morgens wacht ein junger Mann auf und denkt sich, ich habe keine Lust mehr auf diesen ganzen Mist. Ich möchte frei sein, ich möchte das Leben genießen. Und so geht er zu seinem Vater und sagt, Vater, gib mir den Anteil am Erde, der mir zusteht. Und dann lesen wir, zumindest zwischen den Zeilen, schweren Herzens zahlt sein Vater ihm sein Erbteil aus. Und ihr Lieben, das ist nicht wenig, denn die Familie ist sehr wohlhabend, hat viele Ländereien, großen Reichtum. Um das einmal einzuordnen, was das bedeutet, wenn der Sohn zum Vater geht und sagt, ich möchte mein Erbe haben. Normalerweise erbt man, das wissen wir, wenn jemand verstorben ist. Aber indem der Sohn vorzeitig sein Erbe einfordert, sagt er zum Vater ins Gesicht, du bist für mich gestorben. Mit dir und der Familie möchte ich nichts mehr zu tun haben. Und wir spüren zwischen den Zeilen, wie die Verachtung aus ihm herausspricht. Und das Problem in der Geschichte, das haben wir vielleicht manchmal gedacht, dass nämlich plötzlich das ganze Erbe oder der ganze Besitz halbiert ist, dadurch, dass er sein Erbe mitnimmt. Nein, das Problem ist gar nicht, noch nicht mal der Besitz und der Reichtum, der halbiert ist. Das Problem hier in der Geschichte ist, ja, also den Reichtum, das kann der Vater verschmerzen, damit kommt er klar. Das Problem ist viel schlimmer, nämlich, dass hier eine Beziehung zerstört wird. Er wendet sich vom Vater ab, wendet ihm den Rücken zu, kündigt damit seiner Familie und missachtet damit eins der wichtigsten biblischen Gebote, Ehre Vater und Mutter. Aber nicht nur das, wir lesen dann hier im Text, Lukas 15, Vers 13, wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Und dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Weit weg in ein fernes Land ziehen heißt, er zementiert den Bruch endgültig ein. Er reißt die Brücken ab, wie wir es schön auch aus, also mit dem Bild, das du vorhin verwendet hast. Er reißt die Brücken ein zu seinem Vater. Er kauft sich sozusagen einen One-Way-Ticket und plant, nie wieder zurückzukehren. Das meint hier, er geht in ein fernes Land. Er will mit seiner Familie nichts mehr zu tun haben. Und dann setzt er noch eine drauf. Wir lesen, er lebt in Saus und Braus. Er verprasst sein ganzes Erbe. Also rein vom Menschenverstand würden wir sagen, wie bescheuert. Denkt er überhaupt nicht an morgen und an seine Zukunft und was ist mit seiner Altersvorsorge? Das interessiert ihn gar nicht. Er tritt damit alles mit Füßen, was er zu Hause im Elternhaus an guten Werten und Prinzipien fürs Leben gelernt hat. Und wirft alles über Bord und sagt, ist mir alles egal. Kehrt seiner Familie den Rücken zu, rauscht ab, ohne sich zu verabschieden und hinterlässt zu Hause einen riesigen Scherbenhaufen. Das ist die Situation, die wir hier finden beim verlorenen Sohn. Und wir könnten denken, was für ein Mistkerl, oder? Soll er doch gehen? Soll er doch ins Verderben stürzen, wenn er so mit seiner Familie umgeht und so sein Leben wegwirft? Diese Familie hat er überhaupt nicht verdient. Was für ein Mistkerl. Ihr Lieben, die Wahrheit ist, und ich versuche das hier mit einem Bild deutlich zu machen, die Wahrheit ist, Jeder biegt mal falsch ab. Bist du schon mal falsch abgebogen, als du unterwegs warst, hast dich verfahren? Das passiert. Das lässt sich nicht vermeiden. Wir alle sind wie der verlorene Sohn. Wir alle machen Fehler und bauen mitunter Mist. Das ist unsere menschliche Realität. Und ob es uns bewusst ist oder nicht, ob wir es vorsätzlich tun oder versehentlich, wir geraten nun mal auf Abwägen. Das ist Teil unseres Lebens, dass wir uns schuldig machen. Wenn Menschen zusammenkommen, dann bleibt es nicht ohne Verletzungen und ohne Reibungen aus. Lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Und wenn du mal ganz ehrlich heute Morgen in dich gehst, dann fallen dir Situationen ein, wo du anderen wehgetan hast, wo du andere verletzt hast. Und zum Gesamtbild gehört aber noch etwas anderes. Wir alle sind nicht nur wie der Sohn, der andere verletzt und wehtut, wir alle sind gleichzeitig wie der Vater. Wir alle erleben auch, wie andere uns verletzen, sich an uns schuldig machen. Es geht immer in beide Richtungen. In uns vereint sich Opfer und Täter. Wir werden schuldig an andere und andere werden schuldig an uns. Das ist die Lebensrealität, in der wir leben. Und wir brauchen gar nicht weit zu gehen, das erleben wir hier in der Gemeinde. Und wenn du ehrlich in dich gehst, auf der Seite des Vaters, dann fallen dir in deinem Leben Situationen ein, in denen andere dir wehgetan haben. Und manch einer hat einen riesigen Berg Scherbenhaufen in deinem Leben hinterlassen. Wir sind immer beides, Opfer und Täter. Aber kehren wir nochmal zurück zum verlorenen Sohn. Die Geschichte geht weiter, da wird erzählt, irgendwann, so male ich sie auch so ein bisschen aus, irgendwann hat er sein ganzes Erbe versoffen und mit leichten Mädels verjubelt. Und dann wacht er irgendwann aus einem Suff auf und ist pleite. Kein Geld mehr. Lebensversicherung gekündigt, Altersvorsorge gekündigt, alles auf den Kopf gehauen, nichts mehr. Und selbst seine Saufkumpane und Freunde haben ihn alle verlassen, weil niemand mit diesem Loser zu tun haben will. Ja, sein Leben ist völlig vor die Wand gefahren. Und zu allem Übel erlebt das Land, so lesen wir, noch eine heftige Hungersnot. Und wen trifft es am schlimmsten? Natürlich die, die nichts haben, die sowieso bettelarm sind. Und so bettelt er und hungert und sucht irgendwo eine Arbeit zu finden, um irgendwie seinen Hunger zu stillen. Und er findet Arbeit bei einem Bauer als Schweinehüter. Und nur mal, um das vom kulturellen Verständnis hier deutlich zu machen, Schweine sind unreine Tiere. In dem Kontext, in dem Jesus gelebt hat und als Jesus dieses Gleichnis erzählt hat. Das heißt, es ist der totale Absturz, dass du als Schweinehirte Schweine hüten musst. Und am Ende lesen wir sogar in der Geschichte, den Schweinen geht es sogar besser als ihm. Warum? Er darf noch nicht mal irgendetwas aus dem Schweinetrog nehmen, um seinen Hunger zu stillen. Also tiefer geht's gar nicht. Absoluter Tiefpunkt. Vom reichen Großgrund Erben zum bettelarmen Schweinehirten. Und ihr Lieben, das kann passieren, wenn man im Leben mal falsch abgebogen ist. Und er hat nicht nur zu Hause einen riesigen Scherbenhaufen hinterlassen, sein Scherbenhaufen ist im Grunde noch größer. Alles kaputt, alles zerstört. Aber nochmal, und ich wiederhole es, jeder macht Fehler. Jeder biegt im Leben mal falsch ab und manchmal braucht es nur einen einzigen Fehltritt und zack, landet man bei den Schweinen. Okay, also das ist die Vorgeschichte. Das ist seine Karriere zum absoluten Tiefpunkt. Wenn wir also nicht vermeiden können, uns an uns, an anderen oder auch an Gott, in diesen Beziehungen leben wir nämlich, wenn wir nicht vermeiden können, dass wir da schuldig werden, dann ist es doch sinnvoll, sich Gedanken darüber zu machen, wie wir mit unseren Fehlern umgehen, oder? Das wäre weise. Das wäre klug. Fehler passieren. Die Frage jetzt aber, wie gehen wir damit um? Und damit bin ich bei der entscheidenden Frage, die ich auch über die Predigt stelle, und die ich dir heute ganz persönlich und direkt stelle, nämlich: Wie gehst du mit deinen Fehlern, mit deiner Schuld um? Hast du eine Strategie? Was sind die typischen Muster? Wie gehst du davor? Und ich finde, das ist nicht nur die zentrale Frage dieser Predigt. Ich meine, es ist eine der wichtigsten Fragen unseres Lebens, weil das Thema Schuld überall vorkommt, uns überall begegnet. Jeden Tag, wenn wir die Zeitung aufschlagen, wenn wir Nachrichten gucken, dann springt es uns ins Gesicht. Unfall auf der Autobahn und wir fragen, wer ist schuld? Amtsenthebungsverfahren von Donald Trump und wir fragen, ist er schuldig oder nicht? Foul beim Fußball, rote Karte, eindeutig schuld. Denkt an Richter und Anwälte, für sie ist die Schuldfrage Tagesgeschäft. Denkt an Seelsorger und Psychologen, für die sind Schuldgefühle Tagesgeschäft. Und gerade wir Deutschen kennen die Schuldfrage aus der eigenen Geschichte, wenn wir an die Gräueltaten der Nazis denken. Aber wie ist es mit unserer persönlichen, mit meiner persönlichen Schuld? Wie gehe ich mit den Scherbenhaufen meines Lebens um? Und die Frage ist deshalb so wichtig, so zentral für unser Leben, weil unser Umgang mit den Scherbenhaufen unseres Lebens, mit unserer Schuld, darüber entscheidet, ob wir aus dem Schweinestall rauskommen oder im Schweinestall stecken bleiben. Und einen Fehler zu begehen, das ist das eine. Wie gesagt, das können wir nicht vermeiden. Entscheidend ist aber vielmehr, wie gehen wir damit um? Und wir können den Schaden einmal begrenzen, mit der Zeit vielleicht wieder gut machen, oder aber wir können den Schaden ins Unermessliche steigern. Es kann eine Eskalation ins Negative gehen. Wir können einmal Frieden finden, heilen, in unserem Menschsein wieder aufblühen und frei werden oder unter unserer Schuld verwelken. Diese beiden Wege gibt es und die Frage ist, welchen Weg schlagen wir ein? Das liegt bei uns, das ist unsere Lebensverantwortung, wie wir damit umgehen und wie wir unserer Schuld begegnen. Wenn ich eine Umfrage machen würde, für welchen Weg bist du? Für Weg A, nämlich den Weg der Versöhnung, und den Weg B, nämlich den Weg noch tiefer in den Schlund der Schuld, bin ich mir sicher, in der Theorie würde jeder von uns sagen, natürlich Weg A ist der Weg, der bessere Weg. Ja, der Weg zur Versöhnung, zur Heilung, zum Frieden, zum Shalom. Es gibt da nur ein Problem. Niemand von uns gibt gerne zu, dass er Mist gebaut hat. Weil sich selbst das einzugestehen tut weh. Und außerdem haben wir Angst vor den Konsequenzen unseres Mists, die uns blühen könnten. Ja, stell dir vor, du sollst zum Chef gehen und ihm gestehen, dass du aus der Firma was geklaut hast. Oder was ist, wenn du dem Ehepartner gestehen musst, dass du ihn oder sie betrogen hast? Und dann merken wir vielleicht, wie schwer das ist, sich seiner eigenen Schuld zu stellen. Das macht eben keinen Spaß. Und der Mensch ist von Natur aus jemand, der erstmal Spaß und die Fröhlichkeit sucht und das Schöne des Lebens. Aber sich der Schuld zu stellen, macht eben keinen Spaß. Im Gegenteil, es tut weh, es ist schmerzhaft. Ja, ganz zu schweigen von dem Gefühlscocktail, der aufkommt aus Angst, aus Scham, aus Selbsthass, aus Ekel vor sich selbst. Und wenn das, was ich angestellt habe, ja, es gibt ja diese Dinge, die wir lieber für uns behalten, das darf nie ans Licht kommen. Wenn das ans Licht kommt, was werden die Leute über mich denken? Eine Katastrophe, da kann ich meine Karriere und alles direkt auskippen. Sich der Schuld zu stellen, ist unglaublich schwer und schmerzhaft. Und deshalb neigen wir von Natur aus erstmal dazu, alle Fehler zu vertuschen. Und wenn es dann doch vielleicht irgendwie rauskommt, ja, wir erleben das manchmal, wenn Politiker in ihren Doktorarbeiten gefuscht haben, ja, wenn das dann doch rauskommt, der erste Reflex ist leugnen. Nein, ich habe in meiner Doktorarbeit nicht abgeschrieben, ich bin unschuldig. Oder wir finden Ausreden, warum wir für den Mist, den wir angestellt haben, eigentlich nichts können. Ich kann nichts dafür, dass das Gesicht in meiner Faust gelandet ist. Ja, Schuld ist meine schwere Kindheit. Und ganz beliebt ist auch den Mist schönreden. In der Klassenarbeit schummeln, ach, das macht doch jeder. Kiffen, macht doch jeder. Das sind nur ein paar Beispiele davon, wie wir typischerweise mit unserer Schuld umgehen. Aber dann merken wir, ja, in diesem inneren Konflikt, wie gehe ich jetzt damit um? Wie entschuldige ich mich? Wie rechtfertige ich mich für meine Schuld? Oder wie kann ich sie vertuschen? Dann kommt in diesen Konflikt eine andere Stimme hinein. Es ist eine Stimme aus unserem Herzen. Es ist die Stimme des Gewissens. Und das Gewissen, liebe Gemeinde, kennt die Wahrheit. Und es hält uns den Spiegel vor. Und es sagt uns klipp und klar, du bist schuldig. Du hast Mist gebaut. Und zwischen diesen beiden Stimmen, ja, der Stimme des Herzens und der Stimme des inneren Leugners, herrscht jetzt ein Kampf in uns, ein innerer Konflikt. Und jeder, der schon mal falsch abgebogen ist, also der einen Fehler gemacht hat, der irgendwas angestellt hat, der kennt diesen inneren Kampf. Wir kennen diesen Kampf als Schuldgefühle, als Gewissensbisse, die uns quälen und die uns nachts nicht schlafen lassen. Und die entscheidende Frage in diesem Konflikt zwischen dem Leugner in uns und der Stimme des Herzens ist, wen von beiden lassen wir gewinnen in unserem Leben? Auch das ist unsere Entscheidung. Wen von beiden lassen wir gewinnen? Lassen wir den Leugner gewinnen, der mit der Zeit vielleicht unsere Schuldgefühle verdrängt und das Gewissen abtötet? Oder lassen wir das Herz gewinnen, das unter der Schuldenlast leidet und sich danach sehnt, erlöst zu werden? Das ist die Motivation des Herzens. Erlöst zu werden, befreit zu werden von dem Mist, den ich angestellt habe. Und wenn wir den Leugner gewinnen lassen, dann haben wir vielleicht mit der Zeit die Schuldgefühle erfolgreich verdrängt. Das Problem ist nur, wenn wir das schlechte Gewissen verdrängt haben, haben wir die Schuld nicht los. Die Leichen liegen immer noch im Keller und stinken vor sich hin und modern dort. Und wir bleiben Gefangene unserer dunklen Geheimnisse, die niemals ans Licht kommen dürfen. Und manch einer leidet sein Leben lang unter diesen Gewissensbissen und wird nie mehr glücklich. Und es ist ein Segen, wenn dann jemand am Sterbebett endlich Frieden schließen kann. Auch das erleben wir ganz oft. Im Angesicht des Todes ist alles andere egal. Und dann sehnen sich die Leute danach, alle ihre Schandtaten offenzulegen und dafür Frieden zu finden. Warum so lange warten bis zum Ende des Lebens und nie mehr glücklich zu werden? Und die Frage ist also, damit möchte ich gar nicht stehen bleiben mit diesem inneren Konflikt, das hilft uns nicht weiter. Die Frage ist, wie befreien wir uns aus diesem Konflikt? Weglaufen können wir nicht, weil wir können nicht vor uns selbst weglaufen. Wir wollen uns anschauen, wie der verlorene Sohn sich befreit hat aus seinem Schweinestall. Wir lesen dort in Lukas 15, Vers 17, als er dort am Schweinestall ist, am Tiefpunkt seines Lebens, jetzt kam er zur Besinnung. Und dieses Wort Besinnung ist hier ganz wichtig. Es gibt auch andere Übersetzungen, da heißt es, und er ging in sich. Also jetzt kam er zur Besinnung und er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Am Tiefpunkt seines Lebens im Schweinestall geht er in sich. Mit anderen Worten, er fängt an, auf die Stimme seines Herzens zu hören und sich seinem Scherbenhaufen zu stellen. Und er hört sich an, was sein Herz sagt, nämlich du bist schuldig. Du hast Mist gebaut. Und deshalb ist der erste Schritt, um frei zu werden von Schuld, die Erkenntnis, so habe ich es mal genannt, weil er nämlich an diesem Punkt erkennt, ich bin schuldig. Und er bereut zutiefst, was er getan hat, indem er der ungeschminkten Wahrheit ins Gesicht blickt. Und ihr Lieben, das ist brutal. Ja, es gibt Konflikte, Situationen, da fällt es uns ganz leicht, um Vergebung zu bitten. Was weiß ich bin jemand aus Versehen auf die Füße getreten. Das ist kein Thema. Aber manche Schuld ist so brutal, weil die uns so peinlich ist und weil sie so schambehaftet ist, dass es unglaublich schwer ist, ihr ins Gesicht zu schauen. Und was er da sieht in seinem Leben, tut weh. Und ihr Lieben, und deshalb spricht man bei dem Thema Reue und Buße und Beichte auch von Trauer. Und ich fand das ganz spannend, als ich das gelesen habe in dem Buch eines Psychologen, der über die Beichte und die Schuld geschrieben hat. Und er sagt, im Grunde genommen bedeutet Reue zu haben und zu beichten, zu trauern. Nämlich zu trauern darüber, was ich dem anderen angetan habe, zu trauern darüber, was ich vielleicht verloren habe, der verlorene Sohn, nämlich sein Elternhaus, sein Erbe und das, seine Familie, wo er herkommt, zu trauern darüber, was er angestellt hat, über sich selbst zu trauern, was er verloren hat und so weiter. Wie geht es dir damit? Gibt es da Leichen im Keller, mit denen du dich vielleicht rumschlägst, Dinge, die du tief verborgen hast und wo du Angst hast, dass sie ans Tageslicht kommen? Ich möchte uns heute einladen und herausfordern, gerade vor dem Hintergrund dieser Erfahrung des verlorenen Sohnes, dass wir diesen inneren Konflikt, diesen Kampf, diese Gewissensbisse beenden, indem wir auf unser Herz hören, indem wir unser Herz gewinnen lassen. Und auch wenn die Wahrheit wehtut, auch wenn es brutal ist, sich der Wahrheit zu stellen, sprich es doch einfach mal aus. Ja, ich bin schuld. Ich habe Mist gemacht. Ihr Lieben, das ist der einzige Weg, um aus dem Schweinestall wieder rauszukommen. Sich dem zu stellen, das anzunehmen. Und der zweite Schritt in dem Bekenntnis oder in der Versöhnungsgeschichte hier, der heißt Bekenntnis. Und ich lese den nächsten Vers. Und da lesen wir, wie der Sohn zu sich selbst sagt, immer noch im Schweinestall: Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Nach der Erkenntnis kommt die Bekenntnis, dass ich das dem gegenüber ausspreche, dem ich wehgetan habe, bei dem ich einen Scherbenhaufen hinterlassen habe. Und ihr erinnert euch, er hat eigentlich ein One-Way-Ticket gekauft. Er wollte nie wieder zurückkehren zum Vater. Aber um seine Schuld loszuwerden, um frei zu werden, um sie zu bekennen, muss er, und da kommt das schöne Bild wieder ins Spiel, muss er die Brücke wieder aufbauen, die er vorher abgerissen hat, um zurückzukehren. Und ihr Lieben, dieser Schritt ist am schwersten, denjenigen, den wir wehgetan haben, gegenüberzutreten und ihm zu gestehen, hör mal, ich habe mich an dir versündigt. Ich habe dir wehgetan. Es kostet eine enorme Überwindung. Aber ihr Lieben, genau das ist der Durchbruch. Warum? Weil das Versteckspiel endlich vorbei ist. Die Leichen liegen endlich alle offen, sichtbar für alle. Und man muss nichts mehr krampfhaft vertuschen. Man ist frei aus diesem selbstgewählten Gefängnis, seine dunkle Vergangenheit irgendwie unter Verschluss zu halten. Und das ist der Schritt, wo wir anfangen können zu heilen. Wo wir die Leichen verscharren, wo wir sie aus unserem Leben entfernen, die Last fällt ab und die Beziehungsarbeit kann neu beginnen. Und dabei weiß der verlorene Sohn an der Stelle doch überhaupt nicht, wie der Vater reagieren wird, wenn er zurückkommt. Ja, man könnte sich ja vorstellen, dass der Vater dort ihn mit Schimpf und Schande vom Hof jagt, weil er sagt, was willst du hier? Du hast dir nichts mehr verloren. Aber ihr Lieben, wie der andere reagiert, das spielt in dem Moment keine Rolle. Entscheidend ist, dass ich reinen Tisch mache. Und nur wenn ich diesen ersten Schritt zur Versöhnung gehe, kann Versöhnung passieren. Ob der andere mir vergibt oder nicht, das liegt nicht in meiner Hand. Und deshalb möchte ich dir diesen zweiten Schritt mitgeben, nach der Erkenntnis, geh diesen schweren Weg der Bekenntnis. Sprich es aus, um es loszuwerden. Der dritte und letzte Weg, den wir hier sehen, oder Schritt, den wir hier sehen, im Vers 19, da sagt der Sohn, oder nimmt sich vor, es später seinem Vater so zu sagen, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Mit anderen Worten, der Sohn ist bereit, sich den Konsequenzen zu stellen und für seine Taten zu bezahlen. Auch das gehört zur Versöhnung. Leider hört man das sehr wenig. Man spricht immer so schnell von Vergebung und so weiter. Aber manchmal gehört dazu auch Sühnen. Manchmal gehört dazu, Dinge wieder gut zu machen, die ich vorher zerstört habe. Und möglicherweise kann ich die Dinge gar nicht mehr gut zu machen, aber dann kann ich zumindest lindern und vielleicht den Schaden begrenzen und helfen, den Scherbenhaufen, den ich hinterlassen habe, mit wegzuräumen. Auch das ist Teil der Reue, der Buße, der Beichte. Und da lesen wir, wie die Geschichte weitergeht. Und damit lande ich langsam mit der Predigt. Wir lesen dort, wie der Sohn sich aufmacht. Und da heißt es dort in 20 bis 24, so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Und dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Das heißt, der Vater hat jeden Tag Ausschau nach ihm gehalten und hat nur darauf gewartet, dass er zurückkommt. Und er sah ihn vom Weiten kommen und voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und er sagte, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater, der hört gar nicht mehr, was er sagt. Und das mit dem Tagelöhner und so weiter, das will er gar nicht hören, sondern, und wir lesen, doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb, schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Und jetzt kommt's. Denn mein Sohn war tot. Und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Am Ende der Versöhnung, und das finde ich so schön hier an der Geschichte, steht ein Fest. Und sie feiern die neu gewonnene Beziehung. Sie feiern ein neues Kapitel, in dem sie das Alte hinter sich lassen. Und wir lesen hier etwas, was in der damaligen Zeit völlig undenkbar war. Rennende Männer, peinlich. Aber diesem Vater ist in diesem Moment alles völlig egal. Er rennt seinem Sohn entgegen, fällt ihm um den Hals, nimmt ihn als seinen Sohn ein, setzt ihn wieder zum Erbe ein und es zählt für ihn nur, dass der Sohn wieder da ist. Mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Und ihr Lieben, dieser Satz bringt Versöhnung auf den Punkt. Unsere Beziehung war kaputt und tot. Aber jetzt ist sie wieder heil und lebendig. Darum geht es um Versöhnung. Wiederhergestellte Beziehung. Was geschehen ist, ist geschehen. Fehler passieren und man kann sie nicht rückgängig machen. Aber die Beziehung muss nicht kaputt bleiben. Wir dürfen neu beginnen. Und die Bibel kennt für diesen Neubeginn und diese Reue und die Buße ein wunderschönes Wort, das ich euch zum Schluss mitgeben möchte. Es ist das Wort umkehren. Ja, im Griechischen Metanoia. Ganz oft lesen wir davon, als Johannes, der Bußprediger, auftritt, dann geht er und sagt, kehrt um. Jesus sagt das, kehrt um von euren falschen Wegen. Später in der Apostelgeschichte lesen wir das, kehrt um, immer wieder. Und früher war das für mich so etwas Bedrohliches. Ich hatte jemanden vor Augen, ja, der mit erhobenen Zeigefinger droht und ruft, kehrt um. Ihr Lieben, heute habe ich ein ganz anderes Bild und Verständnis von Umkehr. Umkehr ist das größte Geschenk und der größte Segen, den Gott uns geschenkt hat. Dass wir umkehren dürfen und dass wir nicht gefangen sind auf diesem Weg weg von dem anderen hin ins Verderben, sondern dass Gott uns einlädt und die Chance und die Möglichkeit gibt, umzukehren. Ich bin so dankbar, dass wenn ich von der Autobahn falsch abgebogen bin, dass ich da nicht auf diesem Weg bleiben muss, sondern dass ich im Kreisverkehr umkehren darf oder dass ich bei diesem schönen U-Turn im Englischen umkehren darf. Gott sei Dank gibt es Ausfahrten und Wendehammer. Und jedes Mal, wenn wir umkehren und uns mit anderen versöhnen, wird darin die größte Versöhnung aller Zeiten sichtbar, nämlich, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat, dass er gekommen ist, um die Leichen aus unserem Keller auszuräumen und uns mit Gott zu versöhnen. Und deshalb hängt das Kreuz hier als ständige Erinnerung daran, dass wir frei sind, dass uns vergeben ist. Im Zentrum unseres Glaubens steht die Versöhnung, weil Gott ein Brückenbauer und kein Mauerbauer ist. Und weil Gott Beziehung möchte, heile Beziehung. Und jeder, der umkehrt, dem rennt Gott wie in der Geschichte, wie der Vater mit offenen Armen entgegen, um ihn oder sie als Sohn oder Tochter aufzunehmen. Und deshalb, und damit lande ich, willst du in deinem Leben, in deinem Menschsein aufblühen, dann nimm dieses dritte Aufblühprinzip mit und mach es zu einem Lebensprinzip. Wenn du mal falsch abgebogen bist, das ist nicht schlimm, das kann passieren. Aber dann bleib nicht auf dem falschen Weg, sondern kehr um. Nimm diese Einladung an. Schlepp deine Schuld nicht mit dir rum, sondern lass sie los und werde frei. Und dazu gehört auch, und das ist ganz wichtig, dass auch wir bereit sind, anderen zu vergeben, wie Gott, der Vater, uns vergeben hat. Auch das heißt umkehren. Auch das heißt, sich dem Täter wieder zuzuwenden, obwohl man sich vorher abgewendet hat aus Schmerz, sich wieder zuzuwenden und zu sagen, ich vergebe dir. Und stell dir einmal vor, in deinem und in meinem Leben, bei uns im Gemeindeleben, wären diese beiden Begriffe oder Worte das Selbstverständlichste, nämlich, bitte vergib mir und ich vergebe dir. Stell dir vor, unser Gemeindeleben würde von diesen beiden Worten geprägt und bestimmt sein. Sie würde unser Miteinander komplett verändern. Und es gäbe die Situation nicht mehr nach dem Gottesdienst, dass ich manchen Leuten aus dem Weg gehe, weil ich ihnen nicht begegnen möchte. Ihr Lieben, das wünsche ich uns. Ich vergebe dir, bitte vergib mir. Amen.